diese Woche geht es natürlich wieder um das liebe Kino, das Fernsehen für den großen Mann sozusagen. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute ist der Dennis wieder da von deinem Podcast Trotzdem hier in Ausgabe 807. Wir wollen wissen, wie geht's deinem Sportverein? Und du warst letztens bei Rasenfunk.
Ja, erstmal hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Gott, mein Sportverein, der 1. FC Köln, grüßt vom zweiten Tabellenplatz in der zweiten Liga. So gesehen alles gut. Die Leistungen sind jetzt eher so wie die Leistungen von Hollywood in letzter Zeit, also unter den Erwartungen bleibend. Aber ja, meine Güte, besser unter den Erwartungen und Platz 2 als ein Hertha BSC machen oder so.
Das ist richtig, Hertha BSC. Gibt es eigentlich richtige Fans bei euch? Also du wohnst ja in Hamburg.
In Hamburg, ob es da Hertha-Fans gibt, meinst du?
Ja.
Ich kenne sogar 2 Stück. Mein Chef und ein guter Freund von mir sind beide Hertha-Fans.
Und
vielleicht,
wenn man
mit dem ICE so schnell drüben ist, keine Ahnung.
Jetzt kurze Nachfrage, warum ist man dann nicht St. Pauli-Fan?
Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wer HSV-Fan ist, wenn man St. Pauli vor der Tür hat, ne? Aber
ja.
Gott,
also das verstehe ich
auch. Hinfällt.
Ja, genau. Wir wollen uns ein bisschen heute über Hollywood unterhalten. Und zwar ging es ja, also es wurde schon wieder angekündigt, einen neuen Disney-Film. Ich glaube Schneewittchen, oder? Wie hieß der?
Oh Gott, ja, Schneewittchen und die 7 nicht mal mehr Zwerge, so dürfen sie ja auch nicht mehr heißen. Das wäre ja dann wieder gegen kleinwüchsige Menschen irgendwie. Es ist, also ich habe den Film natürlich logischerweise noch nicht gesehen, weil er läuft ja noch nicht. Aber alles an diesem Film schreit jetzt schon Zugunglück. Dieser Film wird ein Zugunglück werden. Jeder weiß es, Disney weiß es vermutlich auch, aber sie schaffen es auch nicht, da irgendwie gegenzusteuern. Die Produktion ist ja alleine schon eine Hölle. Sie haben ja Rachel Ziegler als Schneewittchen gecastet. Da kann man jetzt alleine schon natürlich ewig lang drüber reden, weil natürlich so der Claim von Schneewittchen ist, dass sie halt Haut weiß wie Schnee hat und so. Aber das ist jetzt gar nicht das Problem. Das Problem ist halt eher, dass sie als böse Königin Gal Gadot gecastet haben. Und jetzt soll ich als Zuschauer halt glauben, dass Gal Gadot Angst hat, dass ihr Rachel Ziegler in Sachen Optik den Rang abläuft. Das ist schon erstmal eine schwere Kost, die man da schlucken muss. Und dann gab es ja ein Riesendrama, wie sie diese 7, naja, Zwerge halt besetzen sollen. Zuerst war die Idee, sie mit 7 kleinwüchsigen Schauspielern zu besetzen. Dann hat aber Peter Dinklage, bekannt aus Game of Thrones, gesagt, dass das irgendwie auch nicht moralisch, ethisch vertretbar wäre, wie auch immer. Dann haben sie überlegt, ob sie die Zwerge alle mit ganz diversen Schauspielern, also mit Farbigen und mit Latinos und so weiter, die normal groß sind, besetzen wollen und die im CGI irgendwie schrumpfen wollen. Dann haben wiederum aber andere gesagt, jetzt gibt es schon mal 7 Rollen für kleinwüchsige Schauspieler. Jetzt werden die auch wieder sozusagen rausgeschrieben. Und Ende vom Lied ist jetzt, die haben jetzt 7 so CGI-Monster gemacht, die im Trailer ganz, ganz, ganz furchtbar aussehen. Und jetzt weder Fisch noch Fleisch sind. Und es ist einfach, es ist ein Zugunglück, das da quasi passiert. Jeder weiß es und keiner wird es aufhalten.
Ja, vor allem, wir müssen ja mal betrachten, dass man ja früher, aber was heißt früher, auch heute noch, werden seltene Erden irgendwo gefördert, wo eben kleinwüchsige Menschen aktiv sind. Also man baut jetzt zum Beispiel, wenn man in irgendwelchen Höhlen unterwegs ist, baut man jetzt nicht irgendwie einen Schacht für, wie soll man das sagen, für Basketballspieler. Und wenn ich mir die einzelnen Dokumentationen immer angucke bei YouTube, wo Leute irgendwelche Höhlen erkunden, dann sage ich mal, so bin ich mit einem breiteren Umfang auch nicht gerade derjenige, der dafür geeignet ist. Also vielleicht sollte man da auch immer mal die Kirche im Dorf lassen, wie du schon gesagt hast. Aber dass der Film jemals überhaupt Gewinn macht, Obwohl er schon so viele schlechten Vorzeichen hat. Also, wie du schon sagst, Rachel Ziegler sollte eigentlich wie Snow White, schneeweiß sein. Gal Gadot, wüsste ich jetzt auch nicht, dass die böse Königin wirklich glaubhaft überzeugen kann. Und dann haben wir noch das nächste Problem. Der Film kostet schon 270 Millionen. Das heißt, legt da nochmal 150 Millionen Marketing obendrauf. Der Film wird keine 450 Millionen einspielen.
Nee, also Disney muss jetzt schon hoffen, dass das so ein Film wird, den die Leute gucken, um rauszufinden, ob der echt so doof ist, wie alle sagen, dass das so ein Trash-Gold irgendwie wird, ne, sowas wie The Room oder sowas. Das wäre deren einzige Hoffnung. Vielleicht, wenn sie da ihr Marketing drauflegen würden, ne, is it really that bad? Aber das werden sie ja auch nicht tun. Die werden ja versuchen, im Marketing wieder alles schön zu reden. Und dieser Film wird eine der größten Bomben der jüngeren Kinogeschichte werden.
Genau, der startet ja nächste Woche. Also bevor der nächste Podcast rauskommt in den USA. Und da gibt es jetzt zum Beispiel wieder für Disney diesen Trick. Sie könnten auch einfach sagen, wir veröffentlichen diesen Film nicht und legen die 300 Millionen einfach als Steuergutschrift an. Also das heißt, wenn sie dann den nächsten anderen guten Film machen, können sie das als Ausgabe geltend machen, die sich nie refinanziert hat. Wäre das nicht vielleicht die sinnvollere Methode, um noch das Marketingbudget nicht zu verbrennen?
Ja, vielleicht sind sie jetzt schon in too deep, ne? Die haben da ja jetzt schon 250 Millionen investiert. Die haben natürlich auch Schauspieler, die darauf bestehen werden, dass die Filme rauskommen, weil sie wahrscheinlich dann erst bestimmte Prämien bekommen und so. Ich glaube, sie täten gut daran, ihn direkt auf Disney Plus rauszuhauen und dann zu sagen, komm hier, wir schreiben den Schaden ab.
Aber ja, wobei, du darfst ihn nicht, du musst ihn komplett dann ins Archiv sperren.
Gar nicht veröffentlichen, okay.
Genau.
Hat ja zum Beispiel Warner Brothers auch mit einem irgendeinem Superheldenfilm gemacht.
Batwoman, glaube ich.
Batgirl. Ja, Batwoman, genau, ja. Eins von denen, genau. Die verschwinden dann wirklich im Giftschrank, da hast du recht. Ja, vielleicht, aber ich glaube, dann werden halt die Agenten von Gal Gadot und von Rachel Ziegler sagen, ey Leute, so läuft's aber auch nicht. Wir haben hier unterschrieben. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber was die richtige Maßnahme ist.
Also wir wollen ja heute auch darüber sprechen, warum die Filme so teuer sind. Bei dem Film ist wieder ein Grund weggebrochen, weil eigentlich sagt man, dann dauern die Filme 3 Stunden. Der ist ja jetzt mal mit 109 Minuten relativ kurz.
Ja, das ist ja Disney. Disney macht ja immer relativ kurze Filme. Selbst diese Real Makes und so sind ja nicht in der Regel so, dass sie die 2,5-Stunden-Marke knacken würden. Aber alleine, wenn du dich halt entscheidest, deine 7 kleinwüchsigen Schauspieler durch 7 CGI-Monster zu ersetzen, dann wird es natürlich teuer. Ne? Sobald du da alles rendern musst, wird es immer teuer. Rendern kostet Arbeitszeit, Rendern kostet Computerkraft, Rendern kostet Platinen und Rendern kostet auch ganz einfach Stunden und Energiekosten.
Und
das hätte man alles sparen können, wenn man einfach halt bei den kleinwüchsigen Schauspielern geblieben wäre. Ne?
Ja, und da bin ich dann ein bisschen verwirrt, weil in Hollywood regiert ja das Geld und dass man dann sich wegen sowas kleinschlagen lässt für sieben gerenderte, ich sag mal so Gollums, die ja schon beim ersten Herr der Ringe schweineteuer waren, davon gleich 7, das ist ja einfach ja unfassbar teuer.
Ja, und ich würde mit dir wetten, dass Gollum, der jetzt 20 Jahre alt ist, besser aussehen wird, als diese CGI-Monster, die Disney daraus produzieren wird. Da würde ich jetzt jede Woche drauf eingehen.
Ja, und da tut mir ja schon fast eigentlich der Regisseur Mark Webb leid, dass der so einen Scheiß eigentlich verfilmt.
Ja, aber der macht ja auch fast nur schlechte Filme. Also ich glaube, der muss dir nicht leid tun, der ist selber schuld.
Ja, wobei, also der hat zurzeit ja auch bei High Potential ist er zum Teil auch Regisseur gewesen. Da hat er eine gute Episode gezaubert. Aber wie du schon sagst, ja, vielleicht ist es halt auch ein bisschen...
Ja, er hat ja, um ihn zu retten, auch 500 Days of Summer gemacht. Das war ja ein guter Film. Aber allein seine Spider-Man-Filme waren halt Katastrophe.
Ja, er kommt halt ursprünglich aus dem Fernsehen. Vielleicht sollte er dort auch bleiben.
Ja, nicht jeder Fernsehschauspieler muss, Regisseur muss immer den Sprung auf die große Leinwand schaffen.
Ja, da wollte ich jetzt mit dir nochmal besprechen, was sind denn sonst auch die Gründe, warum so wirklich die Filme so exorbitant teuer werden, denn man kann die ja auch gar nicht mehr so wirklich querfinanzieren. Also Wie ist es heute noch möglich, ja, günstige Filme zu produzieren, beziehungsweise warum? Wir haben es ja auch jetzt bei Indiana Jones 5 gesehen. Also der ganze Film sieht nicht aus nach 400 Millionen.
Nee, genau. Und ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht, warum Hollywood die Idee hat, dass viel immer viel helfen würde. Also wir leben jetzt ja in einer Zeit, wo zum Beispiel gerade Anora einen Oscar gewonnen hat als bester Film. Und das Budget von Anora waren 6 Millionen Dollar. Für 6 Millionen Dollar wischt sich wahrscheinlich ein Disney-CEO nicht mal den Hintern ab. Irgendwie. Das ist da keine Summe. Das kostet wahrscheinlich Gal Gadot alleine schon.
Ja, und wenn du mal so guckst, ungefähr die Hälfte der Filme, seitdem wir 10 Nominierte haben bei den Oscars, sind immer irgendwelche Independent-Produktionen. Ich sage es mal mit maximal 10 bis 15 Millionen US-Dollar.
Ja, und genau, also es gibt so unfassbar tolle Filme, die nichts gekostet haben. Also alleine einer meiner Lieblingsfilme der letzten 3, 4, 5 Jahre ist After Sun. Der hat nur 7 Millionen eingespielt oder so. Der hat aber auch nur 1 Million gekostet. Also das macht doch mehr Gewinn, als wenn ich irgendwie 240 Millionen Dollar an die Wand klatsche und dann macht der nur 120 Millionen Gewinn. Da habe ich ja viel mehr Verlust.
Ja, das Problem sind ja auch diese riesigen Big-Budget-Produktionen. Davon hattest du vielleicht früher 2 bis 3 im Jahr. In guten Jahren vielleicht 2 zu Weihnachten, 2 im Sommer. Aber das haben wir ja mit Marvel und Disney und jetzt kommt ja noch jedes Franchise ständig ins Kino. Das haben wir gefühlt ungefähr 10-mal im Jahr.
Ja, und vor allen Dingen, es schadet ja auch dem Look der Filme. Also mir kann doch keiner erzählen, dass diese CGI-Schlachtfilme optisch gut aussehen würden. Ne, wenn irgendwie so ein Ant-Man, Quantumania, wenn da nicht eine einzige echte Kulisse ist, weil da alles aus dem Computer kommt, jede Kulisse, jede Requisite, das sieht doch nicht besser aus als ein Star-Wars-Film aus den 70ern oder 80ern, wo noch wirklich handbemalte Kulissen und irgendwo in Tunesien gedreht wurde und sowas. Da sehen doch die heutigen Filme nicht mal besser aus. Also das heißt, die sind weder ein Erfolg bei Kritikern, noch gewinnen die irgendwelche Awards, noch sehen die wirklich gut aus, noch gehen da die Leute rein, jetzt bei Ant-Man Quantumania zum Beispiel. Und dann verstehe ich halt diese Wette einfach nicht, die Studios da eingehen. Dann verstehe ich nicht, warum man so viel Kohle darauf wettet, dass dann im Endeffekt der Film auf jeder Ebene eigentlich ein Misserfolg ist.
Ja, ich weiß nicht, ob du zurzeit schon White Lotus anguckst.
Nee, ich will gerne, aber ich warte, bis die dritte Staffel jetzt durch ist.
Okay, dann kann ich dir noch erzählen. In den ersten Folgen habe ich so ein bisschen vermisst, dass man wirklich was von der Kulisse sieht. Und dann, ich glaube, das war jetzt die 4. oder 5. Folge, da war es jetzt soweit, dass man auf eine Expedition mal rausgeht. Und du siehst halt dann wirklich diese, wie man mit dem Boot so wirklich durch, und die waren ja in Thailand und du siehst halt einfach, wie geil das aussieht und wie geil das halt zum Beispiel auch bei anderen Projekten, wie zum Beispiel, diese Western-Serie, die jeder guckt.
Hier, 1910?
Oder wie es heißt? Ja, irgendwie so 2025, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn jetzt gerade? Mir fällt der Name nicht ein. 1923. Diese ganzen, genau, die von dem Yellowstone-Franchise. Und genau, du siehst halt einfach, du drehst und du hast halt einfach 30 Kilometer, die du nach hinten gucken kannst.
Ja, oder vielleicht jetzt ein ganz aktuelles Gegenbeispiel. Disney haut ja, wie gesagt, die ganze Kohle für diese CGI-Schlachten daraus. Die haben jetzt gerade eine neue Serie gestartet, Daredevil Born Again. Und dabei orientieren sie sich eben nicht an ihrem eigenen Disney-Look, sondern an dem Look der alten Daredevil-Netflix-Serie. Und es ist auf Anhieb die am besten aussehende Disney-Serie und Disney-Film überhaupt, also Marvel-Disney-Film, aller Zeiten. Weil sie halt mit natürlichem Licht drehen, im echten New York drehen, nicht in einem CGI-Studio in New York, sondern wirklich echt in New York. Du hast Straßenaufnahmen, du hast natürliches Licht, du hast Panoramashots. Die machen was mit der Kamera. Die Serie sieht unfassbar gut aus, weil sie sich einfach mal wieder Authentizität trauen und nicht im Studio oder alles in the volume durchdrehen.
Das war ja ähnlich, als ich mal angefangen habe, mit Succession anzugucken. Da gibt es auch so eine Szene, wie die einfach über New York drüber fliegen zu irgendeinem Baseballspiel innerhalb der Familie. Und du siehst halt einfach, das hast du nicht in Los Angeles, diesen Look. Es sieht halt einfach so aus, wie es halt in New York City aussieht.
Ja, und ich finde halt auch, da hat Hollywood auch ein bisschen was verlernt. Also guck dir einen Taxi Driver an, der ist jetzt 50 Jahre alt oder so. Aber da hatte Scorsese schon verstanden, was er tun muss, damit New York aussieht, wie es aussehen soll. Und dann hat man diese Lehre irgendwann halt verloren. So in, mit den Möglichkeiten des Computers hat man irgendwann den Mut zur Authentizität verloren und hat sich gedacht, na, we fix it in post. Und seitdem sehen Filme einfach auch nicht mehr so gut aus. Zumindest nicht diese High-Budget-Filme.
Ja, bei uns haben sie ja in Würzburg, Bayreuth und etc. Die drei Musketiere gedreht, der fürchterliche Spielfilm. Und die Leute, da haben dann immer gesagt, oh, so eine Ära, habe ich gemeint, nee, es ist günstiger, nach Deutschland zu fliegen und dort den Film zu drehen, als den in den USA in Los Angeles im Studio abzufilmen. Das will was heißen.
Ja, stupid German money halt, ne? Dreh den hier und du bist ja mit so Steuergeldern zugeschmissen. Deswegen spielt ja zum Beispiel auch Marvels Civil War Film auf dem Flughafen in Leipzig irgendwo. Das ist halt
genau.
So Deutschland hat halt diese stupid German money Attitüde.
Genau, dass man da halt auch überhaupt keinen inhaltlichen Einfluss nimmt. Ich glaube, wir machen auch mal irgendwann einen Film und das wird einfach ein Roadtrip durch Deutschland.
Ja, meine Güte, es gibt ja auch noch die guten deutschen Filme, so ist es ja nicht. Ne? Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel Sterben gesehen von Oliver Glasner.
Ja, und jetzt?
Nicht Matthias Glasner heißt er.
Die Saat des heiligen Feigenbaums?
Ja, habe ich gestern gesehen.
Ernsthaft?
Gestern im Kino gewesen. Geht ja auch mal schlanke 3 Stunden oder so, fast jedenfalls.
Ja.
Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum der als deutscher Film kategorisiert wird sozusagen. Wahrscheinlich, weil der ist ja hier in Hamburg geschnitten worden von Andrew Bird, weil der muss ja aus dem Iran rausgeschmuggelt werden, da das Regime ihn da ja einkassieren wollte. Aber es ist halt ein Film von einem französischen Produktionsstudio, der von Iranern im Iran gedreht wurde. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob man den wirklich als deutschen Film jetzt in dieselbe Schiene stellen kann, wie jetzt zum Beispiel Sterben oder keine Ahnung, Theorie von allem oder sowas, die ja wirklich auch von deutschen Menschen produziert worden sind. Trotzdem ist es ein guter Film, also auch ein wichtiger Film, den man auf jeden Fall auch gucken sollte und der einem nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Regime da in Teheran Einblicke gewährt.
Ja, weil der ist ja in Deutschland eigentlich am zweiten Weihnachtsfeiertag gestartet und da habe ich mich gefragt, warum fährt man mit dem Film eigentlich so exquisit gegen die Wand?
Ja, ich glaube, der Deutsche an sich kann mit dem Film nichts anfangen. Also es ist ja, der ist ja schon sehr arthausig, muss man schon sagen. Der ist lang, 2,5 Stunden. Und, oder noch mehr sogar, 2:47 oder sowas.
Da kannst du eine Netflix-Miniserie draus schneiden.
Ja gut, ich meine, der Brutalist würde sagen, halt mein Bier, 2:47, dafür stehe ich gar nicht auf. Aber ich saß doch schon verdammt lange in dem Kino und das Publikum war jetzt auch überschaubar. Ne? Da saßen 5 ältere Herrschaften drin, das waren halt Rentner und Rentnerinnen, weil wer außer Lehrern hat irgendwie Zeit in den Ferien, um 13 Uhr ins Kino zu gehen und sich da 3 Stunden hinzusetzen. Rentner, logischerweise. Und so einen ganz großen Massenappeal hat der Film, glaube ich, nicht. Auch weil er relativ wenig beworben wurde, ist mein Eindruck, dafür, dass das ja ein deutscher Oscar-Kandidat war. Also da habe ich deutlich mehr Werbung gesehen für, wie gesagt, eben Matthias Glasner-Filme und so. Aber, oder hier für Wunderschön und sowas, solche Sachen halt. Also da ist auch wieder so eine Sache, dass da gar nicht ins Marketing investiert wurde. Und dann kommt halt wahrscheinlich noch hinzu, dass den durchschnittlichen Kinogänger jetzt auch nicht interessiert, was da gerade im Iran los ist und wie das theokratische Regime gerade junge Frauen unterdrückt und sowas. Es ist vielleicht auch nicht ein Thema, was hier so die Massen bewegt. Ich weiß es nicht. Aber guter Film. Also guckt euch an.
Aber schade, dass das eben so ist.
Ja, es ist schade. Es gibt noch ganz viele andere tolle deutsche Filme, die letztes Jahr liefen, die komplett untergegangen sind, weil sie nicht beworben worden sind. Ich habe gerade schon Theorie von allem genannt, fand ich einen ganz, ganz großartigen Film. Kuku ist mal ein deutscher Horrorfilm, der zumindest für 2/3 richtig, richtig creepy ist, bevor er dann irgendwann leider so ein bisschen abdriftet. Aber gerade Kuku ist auch so ein tolles Beispiel. Die Hauptdarstellerin, ich weiß jetzt leider gerade ihren Namen nicht, muss ich mal parallel eben googeln, ist auch eine Transgender-Person. Hunter Schäfer heißt sie. Auch eine Transgender-Person. Aber da wird es halt nicht ins Marketing, ist ja nicht das Marketing des Films, dass die Person Transgender ist. Das ist also nicht, das ist quasi der Anti-Emilia Paris, wo das ja so ein bisschen der Marketing zählt, weil das sie ja Transgender ist. Hier ist es halt einfach so, es ist so. Ich hätte es auch gar nicht gemerkt, wenn ich nicht gewusst hätte. Also im Film, man sieht es weder der Person an, noch ist es irgendwie halt ein Thema oder irgendwas. Also
kleine Info, am Montag kommen die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis raus. Und wie du schon gesagt hast, wollte ich jetzt da nochmal ganz kurz meinen Senf mitteilen und vielleicht kriege ich viele Hass-E-Mails. Aber vielleicht ist das auch mal ganz gut, dass man jetzt nicht mehr so viel Wert darauf auf das, so gewisse Playbooks legt, wie Amazon das ja ganz groß erst am Anfang gefeiert hat. Also ein Neil Patrick Harris hätte bei denen nie ein Barney spielen dürfen bei How I Met Your Mother, denn er ist homosexuell und dort sollen eben zurzeit nur Homosexuelle Homosexuelle spielen und Heterosexuelle Heterosexuelle.
Ja, wobei fairerweise muss man sagen, zum Zeitpunkt des Castings war er noch nicht out, also er war noch nicht geoutet. Also sie wussten es nicht. Das heißt, sie hätten es gewusst, sie hätten es nicht ändern können. Er ist ja später dann out of the closet gekommen.
Insofern, ja, ich habe auch Bekannte, die mich mal gefragt haben, irgendwie, ja, sie würden mal ganz gerne ein paar Euro nebenher verdienen beim Blutspenden, aber sie sind homosexuell, habe ich gemeint. Ja, und dann kreuzt er einfach Nein an. Also wer soll denn das überhaupt prüfen?
Ja. Aber allein, dass das Gesetz existiert, ist ja mega albern.
Das ist, ne? Also, Wahnsinn, ja.
Was ist denn das für ein unfassbar altertümliches Gesetz?
Vor allem, weil ja jede Blutspende ja sowieso auf Krankheiten überprüft wird.
Ja, eben, genau. Es ist total albern. Das kommt wirklich aus den finstersten Niederungen der Vergangenheit. Aber ich würde mal behaupten, unsere aktuelle Bundesregierung wird es eher auch nicht. Oder die kommende Bundesregierung wird es auch eher nicht abschaffen.
Ich glaube, die haben ganz andere Probleme, aber ich denke mal, wir bräuchten generell mal jemanden, der mal vielleicht auch wie in den USA, aber ich glaube nicht, dass das der Dings kann, der Elon Musk, der würde es mit Sicherheit nicht können, weil er so viele tausend Nebenschauplätze hat, aber wir bräuchten vielleicht auch mal eine Kommission, die vielleicht auch mal sagt, okay, es gibt auch keine Subventionen mehr für den Tabakanbau in Deutschland.
Ja, aber da sind wir noch weit von entfernt, allein wegen lobbyistischen Gründen.
Ja, aber bleiben wir nochmal beim Film. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, dass man gar nicht irgendwie nach gewissen Attitüden besetzt. Es nervt halt nur zum Beispiel, wenn du halt dann so eine neue Serie anguckst wie CSI Vegas, was sie neu rausgebracht haben. Und du merkst halt einfach, die haben sich mehr Mühe fürs Casting gegeben, als für eine gute Storyline.
Ja, ich finde es ja cool, wenn auch mal Leute, die vorher gar keine Chance hatten, in der Hauptrolle zu spielen, jetzt in Hauptrollen auftauchen. Also allein, dass halt ein Idris Elba mal als James Bond diskutiert wurde, finde ich jetzt zum Beispiel schon einen Schritt in die richtige Richtung, weil der hätte sonst nie eine Chance, in einem großen Millionen-Franchise die Hauptrolle zu spielen.
Also bei mir persönlich schon.
Ja, bei mir auch, klar. Ich finde den super geilen Schauspieler, aber er hat es ja noch nie. Also wenn du dir die Leading Man der letzten 20 Jahre anguckst, sind ja alle weiße und soweit wir wissen heterosexuelle Männer, seien es die James Bonds oder die Daniel Craig, also die Tom Cruise oder die Daniel Craigs dieser Welt. Und selbst so Leute wie zum Beispiel Morgan Freeman haben keine Leading Rollen. Morgan Freeman war in keinem größeren Blockbuster der Leading Man. Da ist ja fast schon Denzel Washington mit seinem Equalizer die Ausnahme. Also das ist schon okay, wenn Hollywood da was tut. Einzige, was ich halt nur nicht verstehe, ist, wenn du es halt so auf Krampf machst und wenn man es halt auch in Filmen macht, wo es halt objektiv einfach auch historisch verfälschend ist.
Ja, also
zum Beispiel, wenn du jetzt, genau, es gab mal einen Film, ich glaube, das war The Favourite mit Margot Robbie und die ganzen Adligen, die da am Hof von Queen Elizabeth rumgelaufen sind, wurden halt auch gespielt von asiatischen Schauspielern und Schauspielerinnen und Person of Colors und so. Und das ist halt historisch verfälschend. Und das verfälscht auch eine Zeit, die einfach damals extrem rassistisch war, wo ein asiatischer Mensch kein Lehen von der Königin bekommen hätte. Und damit ist man doch eigentlich sogar gegen die Message. Also man konterkariert doch damit seine eigene selbsternannte Wokeness, indem man halt 200.000 Jahre Rassismus quasi wegradiert.
Ja, ist ja zum Beispiel, wenn du gerade jetzt, ist ja so ein bisschen in Deutschland so die Übergangszeit, wenn du dann irgendwo mal fragst, ja, warum hast du denn eigentlich keinen älteren Arzt, der eine dunkle Hautfarbe hat? Oder also nicht nur die, also vielleicht auch asiatische, da musst du halt einfach auch dann sagen, ja, weil wir erstens mit unserer Politik während des Krieges nicht gerade dafür gesorgt haben und weil es halt bis auf Großstädten ja, war Deutschland anfangs ja kein großes Einwanderungsland, außer für Europäer wie die Türken und Griechen und Russen.
Ja, ist richtig, ne? Aber es ist ja schon okay, wenn wir halt versuchen, die Gesellschaft abzubilden, wie sie ist, jetzt gerade. Aber Abbildung heißt dann auch, es gibt einen gewissen Prozentsatz und man muss ja nicht auf Teufel komm raus dann immer jeweils die Person besetzen, die halt einfach eine andere Hautfarbe hat. Vor allen Dingen, also ich finde ja persönlich, sollte auch in Castingprozessen eine Bestenauslese geben. Und mir kann dann einfach kein Mensch auf der ganzen Welt erzählen, dass Rachel Ziegler wirklich die beste Person war, die für Schneewittchen vorgelesen hat. Das glaube ich einfach nicht.
Hm. Ja, das glaube ich, wie gesagt, auch nicht. Und es gibt ja auch immer so eigene Programme. Das ist zum Beispiel das Onyx Collective bei Disney. Paramount hat BET und Netflix macht zurzeit viel mit Shonda Rhimes. Da ist zum Teil gutes Zeug rausgekommen, aber auch ein bisschen Quatsch. Aber zum Beispiel jemand, den ich auf der Giftliste habe, ist Tyler Perry, denn der macht wirklich viel Scheiß, muss man sagen.
Ja, das ist Netflix Wegschmeißware, klar. Ich glaube, der wird genau dafür geholt, dass der so Netflix belanglos Wegwerffilme macht und da liefert er auch ab. Wahrscheinlich ist er recht günstig im Einkauf und deswegen kriegt er auch die ganzen Aufträge immer. Aber das ist jetzt nichts für die Ewigkeit, was er da produziert.
Ja, wobei ich tatsächlich vor kurzem auch das Gespräch hatte, warum es denn eigentlich kein Label gibt, dass so diese ganzen mittelmäßigen Netflix-Filme aufkauft und das auf DVD rausbringt. Also diese Grabbeltischware ist doch immer noch eigentlich für Geburtstage und Weihnachten oder so gut.
Ja, aber das will Netflix ja nicht, ne? Die wollen, dass du den Kram bei denen auf der Plattform guckst.
Ja, aber das guckt sich ja keiner mehr an irgendwann. Also nein. Bis du das mal findest.
Ich glaube, man unterschätzt das. Ich glaube, das ist so Bügelfernsehen halt. Das machen die Leute an, während sie am Handy rumdaddeln, damit im Hintergrund irgendwas läuft. Irgendwie eine Geräuschkulisse. Und ja. Es gibt ja sogar auch so ein paar geleakte Paper von Netflix, wo drin steht, dass die Handlung alle x Minuten nochmal wiederholt werden muss, damit die Leute, die am Handy sind, mitkriegen, was gerade passiert.
Oh, da habe ich auch die Woche wieder eine Serie gesehen. Eine ganz bekannte. Oh, wie heißt sie denn? Mit ganz vielen bekannten Stars.
Ah, muss mir ein bisschen mehr geben, damit ich dir helfen kann.
Ja, ich habe es gerade aufgerufen. Mal gucken, ob ich es finde. Ist das schon im Februar rausgekommen? Zero Day, Zero Dark, Zero irgendwas.
Die mit Robert De Niro?
Ja, genau.
Ja, die ist wirklich irgendwas mit Zero Days. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Habe ich noch nicht gesehen, leider, aber die werde ich gucken. Das ist der einzige Netflix-Kram, den ich gucke.
Kannst du gut schlafen dabei.
Echt? Ach, schade.
Ja. Und natürlich meine Lieblingssendung, die ich auch noch nicht geguckt habe. Aber wahrscheinlich werde ich mir sowas dann irgendwann mal reinziehen, wenn ich ein bisschen traurig bin. With Love, Megan.
Okay, sag mir jetzt.
Das ist eine neue Sendung, wo Meghan Markle dir zum Beispiel mit Hilfe ihrer Freundinnen erzählt, wie man eine Banane isst.
Okay. Zuschauerrekorde bleiben aus, lese ich hier gerade.
Aber ich glaube, unter den Top 10 ist es tatsächlich, aber es hat wahnsinnig negative Bewertungen. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zu den Filmen und Diversität. Also ich finde tatsächlich, dass wir in Deutschland einen guten Schritt gemacht haben, dass wir da auch nicht immer nur deutsche Schauspieler verwenden, sondern ja eigentlich eine gute Mischung haben, auch bei vielen Serien. Also ich vergleiche das immer, wenn ich so ein bisschen mit verschiedenen Agenturen spreche, da heißt es immer, ja, die Person hat bei In aller Freundschaft mitgemacht. Dann sage ich, Moment mal, ich muss hier eine Lanze brechen für In aller Freundschaft. Das hat eine bessere Story als Grey's Anatomy.
Tja, da bist du der Experte.
Das sind manche Themen zwar mal von oben runter, aber du hast halt einfach zu lange Zeit, jetzt 5 Jahre, eine asiatische Schauspielerin gehabt, die halt einfach so ein bisschen, ja, wie die Asiatin an sich so ist, streng, ehrgeizig, auf Erfolg getrimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist wieder über den Kamm geschert, aber es gibt nun mal solche Ausläufer auch. Und aber das war dann auch nie so wirklich mit der Faust von oben drauf, so von wegen, ach ja, immer nur dies, sondern es war einfach von diesen, wie man immer so schön sagt in einer Sendung, zwischen diesen 3 und 7 Handlungssträngen zwischendurch.
Ja, ich glaube zum Beispiel auch, dass deutsche Studios bis heute noch den Eltern von Elias Mbarek danken, dass sie ihren Sohn gezeugt haben. der muss ja immer für alles herhalten. Ne? Der muss ja alles spielen. Der muss einen Türken spielen, der muss einen Spanier spielen in Tausend Zeilen Lügen. Der ist ja selber arabischstämmig, also tunesischstämmig. Das heißt, der kann auch irgendwas Nordafrikanisches spielen, irgendwas Arabisches, irgendwas Persisches zur Not auch noch. Also immer, wenn nichts geht und du brauchst Diversität, kannst du dir Elias Mbarek einkaufen. Der macht es dann. Aber man muss fairerweise auch sagen, bei diesem ganzen Repräsentationsthema, das ist ja alles auch eine selektive Repräsentation. Ne? Also einfach mal, kann sich jeder Hörer, jede Hörerin mal selber fragen, wie viele Filme kennt man, wo ein behinderter Mensch eine Rolle spielt, ohne dass die Behinderung das Thema des Films ist. Also einfach irgendein so Nebendarsteller, der vielleicht
genau.
einen Arm weniger hat oder blind ist oder nicht hören kann oder irgendwas, ohne dass das Thema des Films ist.
Gibt's ja auch. Da muss ich sagen, da auch wieder in aller Freundschaft, da geht es zum Beispiel, da ist ein Comedian und Schauspieler eben besetzt worden, der im Rollstuhl sitzt. Jetzt hat man aber irgendwann mal nach einem Jahr ist man hingegangen und hat mal ein Problem, was Behinderte oder was Menschen im Rollstuhl eben haben und hat es dann behandelt. Da ging es um irgendwelche, ich glaube, Probleme hast du dann, wenn du, ich weiß nicht ganz genau, aber es ging halt, dass er dann zum Urologen musste. Und das sind also Punkte, das weißt du nicht. Und das war halt mehr so Informationsfernsehen.
Ja, ich meine, ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass sie überhaupt da jemanden casten, der halt im Rollstuhl sitzt und dann das erstmal nicht zum Thema machen für die ersten, keine Ahnung wie viele, Staffeln oder Folgen dann. Und das dann doch mal zu thematisieren, das ist ja okay. Dann kann man ja mit einer bekannten und liebgewonnenen Person dadurch auch ein paar Probleme aufmerksam machen. Also gerade, was wir auch in Deutschland für ein Riesenproblem haben, Thema Barrierefreiheit, ne, für Menschen, die halt nicht gut gehen können oder im Rollstuhl sitzen oder so. Gerade für mich als jemand, der ganz viele Fußballspiele besucht. Fußballstadien sind noch so komplette Bauten aus den 70ern. Da ist noch gar nichts barrierefrei irgendwie. Also es ist ja schon gut, wenn da auch Filme darauf hinweisen. Ist halt immer die Frage, schafft man das noch subtil zu machen oder muss es halt immer der Holzhammer sein? Aber das klang ja bei deinem Beispiel gerade ganz gut gehandelt.
Ja, dafür gibt es andere Punkte. Da wird gerade immer eine Story drauf hingewiesen über Kryptowährungen. Das ist ein bisschen Holzhammer-mäßig. Aber ich meine, das ist eine wöchentliche Serie.
Ja.
Da kann man auch sagen, da muss jetzt nicht alles so wirklich bis zum geht nicht mal gut sein. Ich muss trotzdem sagen, ich finde eigentlich den Weg, wenn ich jetzt mal die verschiedenen Sachen angucke, in Deutschland über ARD und ZDF tatsächlich in den Punkten, die wir eben haben, sinnvoller. Also da kann man es jetzt zum Beispiel nicht vergleichen mit Frankreich, die haben eine ganz andere Einstellung zu den ganzen verschiedenen Ethien, einfach aus ihrer Kolonialgeschichte. Aber ich glaube zum Beispiel, dass das Privatfernsehen, die ja noch nicht mal so wirklich was schaffen in Deutschland, fernsehmäßig, fictionmäßig hinzubekommen, dass wir da dann auch noch vielleicht irgendwelche Serien mit Ausländern oder halt Zugezogenen hinbekommen würden. Ich glaube auch nicht, dass sowas wie Doppelhaushälfte bei RTL funktioniert hätte. Ich glaube, dass die es nicht gemacht hätten.
Ja, ich meine, wir sehen ja gerade in den USA auch den Trend, dass jetzt zurückgeschraubt werden soll. Jetzt, wo Donald Trump und seine Magertrolle da an der Macht sind, sollen ja diese ganzen Diversitätsregeln, diese ganzen Wokeness-Geschichten und so bei den ganzen Streaming-Plattformen wieder zurückgeschraubt werden. Und die Frage ist, ob wir sowas in Deutschland auch sehen werden. Jetzt, wo halt wieder eher, ich sag mal, konservativere Kräfte die beiden stärksten Parteien stellen und die GroKo ja auch von der, also die ist ja gar kein GroKo mehr, aber die kleine große Koalition, auch mit einer CDU an der Spitze und mit Friedrich Merz, der doch eher, sagen wir mal, eher ein rückwärtsgewandteres Weltbild vertritt, ob sie das auch dann halt in öffentlich-rechtlichen Rundfunken bemerkbar machen wird. Gerade weil da ja durchaus die ganzen Rundfunkstaatsverträge hinterstecken, wo ja Politik Einfluss nehmen kann. Ist also die Frage, ob jetzt auch wieder mehr so heile Welt und heteronormative Beziehungen und sowas sehen werden oder ob sie das in Deutschland nicht so sehr in der Kunst niederschlagen wird wie in den USA.
Also ich denke, dass es schon ein bisschen drauf ankommt, ob man da so viel Regierungsgeld abgreifen möchte, wie es ja verschiedene Fernsehsender machen wollen. Warner Brothers hat ja gesagt, wir verändern das und nennen das einfach in Vielfalt um. was ja natürlich ein Grundsatzprogramm ist, der natürlich zu begrüßen ist. Ich bin natürlich ein Fan davon, wie du schon mal gesagt hast, auch, dass man einen Leistungsgedanke hat. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass ich das System zurzeit hier in Deutschland ganz gut finde. Ich finde, wir trauen uns da schon recht viel. Aber ich glaube halt auch, was uns auch mal in Deutschland recht gut täte, wäre auch mal eine gut erzählte Politikserie, was wir ja zum Beispiel überhaupt nicht haben. Und da kann man dann sagen, West Wing hin oder her, ob da jetzt nie ein People of Color in den 90ern besetzt waren, ist eigentlich scheißegal. Es war einfach eine gute Serie.
Ja, überhaupt mal jemand eine Serie, die den Zeitgeist kritisch reflektiert, ne? Die also
ja.
Sich mal anguckt, was zum Beispiel solche reaktiven Kräfte da gerade im Bundestag machen. Fände ich sinnvoll und fände ich sehr gut, wenn es so eine Art Serie geben würde. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschen, gerade auch Serienmachern, da der Mut fehlt.
Ja, du siehst es ja eigentlich. Du siehst es ja leider auch bei den Netflix-Serien von oder auch teilweise von Amazon. Es sind teilweise gute Serien, aber schaust du dir Maxton Hall an, das könnte in England spielen. How to Sell Drugs Online Fast, dass die Serie in Deutschland beheimatet ist, ist eigentlich auch nur Zufall. Da hätte Netflix auch einfach würfeln können, wo sie die Serie produzieren.
Ja, der einzig gute Lokalisierungspunkt von How to Sell Online, Drugs Online Fast war, als sie kein Netz mehr haben. Also als sie irgendwo im Funkloch sind und plötzlich keinen Empfang mehr haben. Das ist dann halt schon wieder Deutschland. Das geht nur in Deutschland, diese Handlung.
Das geht nur in Deutschland, fast, ja.
Ja,
ja, aber also wirklich, da bräuchten wir ein bisschen mehr Mut. Und ich glaube, wenn du einfach eine gute Serie produzierst und man hat es ja gesehen mit Four Blocks, was sich damals TNT damals getraut hat, da ist auch irgendwie der Hintergrund der Charaktere erstmal egal. Da hat es sich dann einfach so rumgesprochen.
Ja, ja, genau. Also wenn, dann muss man schon sowas wie Babylon Berlin gucken und dann da halt die Parallelen zu heute drin zu suchen. Aber eine zeitgegenwärtige Serie, sowas wie zum Beispiel House of Cards für Deutschland, ich glaube, das trauen sich die wenigsten.
Ja, oder du könntest auch mal in Deutschland eine Fußballserie machen, dass du so einen fiktiven FC Bayern München oder ich sage jetzt mal ein fiktives Heidenheim nimmst, was zum Beispiel vom örtlichen Getränkelieferantenunternehmen erpresst wird mit Geldern, die dann halt einfach Einfluss nehmen wollen.
Ich habe noch nie verstanden, warum es keine Fußballserien gibt, weil es ja nun mal das Hobby Nummer eins hier in Deutschland, ne?
Ja.
Aber
oder gibt's ja auch so, du kannst ja so vieles Verschiedenes machen. Du kannst ja zum Beispiel auch einfach mal so eine Profi-Akademie eines Fußballvereins machen und Schule und Liebes und sonst irgendwas. Das ist ja alles möglich, aber es gibt einfach nichts in Deutschland.
Ja, gut, ich meine, gerade bei Fußballserien, da scheuen sich viele vor zurück, weil du brauchst Schauspieler, die halt Schauspielern können und Fußball spielen können. Daran wird es schwierig. Aber Ted Lasso hat es ja auch geschafft.
Also. Aber bei Ted Lasso hast du auch nie wirklich jemanden richtig Fußball spielen sehen.
Ja, eben, genau. Weil es ja gar nicht um den Fußball geht, sondern um das Ganze drumherum.
Das sowas ist ja auch
das gerne mal aus Deutschland. Also alleine, du kannst es ja auch auf Ernst machen. Du musst ja nicht so eine Comedy-Serie machen. Du kannst doch zum Beispiel zeigen, wie deine Ultraszene versucht, den Verein irgendwie zu manipulieren oder in eine gewisse Richtung zu deuten, weil es in der Ultraszene wiederum.
Dann rutscht einer noch zu Hooligans ab.
Ja, genau. Also musst, du darfst halt nicht klischee-mäßig machen. Ne? Du musst es halt schon mit Leuten aus der Szene machen. Mit Leuten, die auch Ahnung von der ganzen Fanbewegung haben. Und du musst halt auch darstellen, dass es halt ambivalent ist und nicht Ultras sind böse Leute oder sowas, die da den Verein anzünden wollen. Sondern du musst einfach sagen, dass auch in Ultraszenen verschiedene Gruppierungen herrschen. Dass da teilweise auch eklige Szenen drin sind, aber auch genauso viele stabile Typen. Und auf jeden ekligen Typen kommen 5 stabile. Also wenn man das schafft, das wirklich differenziert darzustellen und nicht als so ein Abziehbild, dann hättest du, glaube ich, auch viel Respekt in den Szenen dadurch gewonnen.
Ja, also man sieht es ja auch durch diverse Dokumentationen über RB Leipzig, dass es da halt auch einfach viele Leute gab oder auch gibt, die einfach sagen, hey, Fußball, Profifußball vor meiner Haustür ist einfach geil. Ich will auch mal Fußball vor meiner Haustür sehen.
Ja gut, über Leipzig, da könnte man ganz eigene Serien drehen wahrscheinlich. Da will ich jetzt, also ja, da sage ich jetzt nichts zu, sonst kommt hier der Shitstorm.
Ja, aber, du kannst ja was zum ersten FC Magdeburg sagen.
Ja, auch die.
Kennt man den? Ja, was, wie? Das war jetzt einfach nur mal so reingeworfen.
Ja gut, die haben ja sogar Ambitionen gerade aufzusteigen in die erste Liga.
Ach so.
Ne? Ja, aber auch die haben natürlich eine Fanszene, die durchaus teilweise problematisch ist, um es mal so auszudrücken.
Also ich weiß immer nur, dass wir auch mal der FC Kickers hier in Würzburg in der dritten Liga war. Und da war es eben so, nee, in der zweiten Liga, und da gab es aber auch wie in der dritten Liga, gab es immer kein Bier, weil das waren immer Risikospiele gegen Ostclubs.
Ja, ich meine, da sind wir auch beim guten Thema. Also ein Thema, was überhaupt nicht irgendwie in Nachrichten oder generell in Serien stattfindet. Der Umgang mit der Staatsgewalt mit Fußballfans. Also,
Ja.
wenn du ein Fußballstadion betreten willst als Auswärtsfan, hat das so Vibes wie am Flughafen, wo du in so einen Nacktscanner rein musst, gefühlt
Aber
jedenfalls.
selbst als
Und
Heimmannschaft, also stell dir mal vor, du willst jetzt sagen,
ja.
ich gehe jetzt irgendwie, ich nehme jetzt eine Cola-Dose mit, weil ich will danach noch vielleicht an den See gehen,
Ja.
die wird
Keine
dir ja
Chance.
weggenommen.
Ja,
Das
natürlich,
ist
keine
ja.
Chance. Ja. Ja, man könnte es ja
Und vor
werfen,
allem,
ist ja klar.
und es gibt, genau, es gibt halt auch keine Mischung zwischen, oder keine Unterscheidung auch beim Getränkestand zwischen dem, der 20 Bier-Intus hat und durch die Gegend schwankt und vielleicht ein Familienvater, der vielleicht mal mit seinen zwei Kindern, also er, nicht die Kinder, einen Radler trinken möchte.
Ja, oder auch wenn du, wir haben ja teilweise auch Spiele bei 40 Grad hier in Deutschland im Sommer. Dann darfst du als irgendwie vielleicht ein bisschen angeschlagener Mensch, der jetzt gesundheitlich nicht ganz fit ist, deine Wasserflasche nicht mit reinnehmen und sollst dir drin für 5 Euro je 0,3 oder so ein Wasser kaufen und das bei 40 Grad. Das geht ja auch
Ja.
nicht. Also es gibt ja auch sowas wie Menschenrechte und da gehört Wasser schon durchaus dazu. Und du kannst ja nicht verlangen, dass jedes Kind sich dafür 5 Euro einen Becher Wasser kaufen muss, wenn er vielleicht gar vom Taschengeld sich da die Karte irgendwie abgespart hat und mit seinen
Eben ja.
Freunden da reingeht. Also es geht auch alles nicht.
Ja, spannendes Thema Fußball, Fiction. Vielleicht hört uns ja mal jemand zu, der ja sich da berufen fühlt, mal was zu ändern. Aber es ist
Ja.
tatsächlich schon so, also ich muss auch sagen, es hat mich oftmals beim Fußball gestört. Und ich habe selber schon für feste Getränke ausgeschenkt. Ich hatte ja schon mal einen eigenen Weinstand vor 10 Jahren. Und ich meine, da hatte ich auch jemanden, der hat noch Gläser runtergeschmissen. Den habe ich dann gebeten zu gehen, habe sogar ein Taxi geholt und habe den Taxifahrer, ich habe den Taxifahrer bezahlt, nicht er.
Ja, Glückwunsch. Also,
Weil ich mir,
wir waren jetzt
ja,
am
weil, ja.
Wir waren es am Wochenende in Ulm, zum Auswärtsspiel vom FC in Ulm. Und ich sag mal so, wir haben nachher auch einen Familienvater in den Zug geleitet, weil der alleine nicht mehr in der Lage war, in den richtigen Zug einzusteigen. Manchmal muss man da auch für seine Mitmenschen so ein bisschen mitdenken.
Ja, das ist doch schön. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass du da warst. Ist jetzt auch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde geworden über das schöne Thema Filme und die großen Veränderungen. Und schauen wir mal, was auf uns zukommt. In der nächsten Zeit erstmal nichts. Filme ist ja dann doch eher was Längerfristiges. Ja, mal gucken auch, wie es mit Marvel weitergeht. Da hatten wir jetzt heute nicht so viel Zeit. Aber wie du schon gesagt hast, wer gutes Look and Feel anschauen möchte, sollte dann vielleicht mal bei Disney Plus in.
Daredevil Born Again.
Genau. Hat die Serie was mit der alten Serie zu tun oder
Ja,
ist es. Ja,
also
gut.
die muss man nicht zwingend gesehen haben, aber es hilft. Also, die ist auch sehr gut, also die kann man sich problemlos auch angucken.
Das stimmt. Alles klar. Dann bedanke ich mich und dann würde ich sagen, hören wir uns schon bald wieder.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und alles Gute.
Ciao.
Tschüss.